So, ich würde alle Kolleginnen und Kollegen bitten, Platz zu nehmen, denn ich eröffne jetzt hiermit die 12. Sitzung des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen. Wir haben gleich ein interessantes Fachgespräch mit Professor Dr. Penninger vom Helmholtz-Zentrum, aber zuvor noch einige kurze Punkte zu erledigen. Also rufe ich auf Tagesordnungspunkt 1, das ist die Beschlussfassung nach § 70 Absatz 1 Satz 2 GOBT über die Durchführung späterer öffentlicher Fachgespräche. Da wollen wir uns das Thema nachhaltige Stadt vornehmen am 18. und am 25. März. Eigentlich haben wir heute hier auch schon einen guten Auftakt zu dem Thema. Am 18. März wird das Unterthema sein Verbesserung des städtischen Mikroklimas mit den Sachverständigen vom Galabau. Und die haben schon zugesagt, andere sind angefragt, auch vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Roland Müller und möglicherweise die Regenwasseragentur in Berlin. Und Thomas Kufen, OB aus Essen und Mitglied des neuen Nachhaltigkeitsrats der Regierung, wollen wir auch dazu bitten. Und am 25. März wäre das Unterthema Energieeffizienz, Dekarbonisierung des Gebäudebestands. Auch dazu sind wir dabei, die Sachverständigen zu benennen, schauen da immer nach den Vorschlägen, die von Ihnen eingereicht worden sind. Also von daher wäre das mein Vorschlag als Vorratsbeschluss, Fortsetzung der öffentlichen Fachgespräche zum Thema nachhaltige Stadt am 15. und am 22. April. Die Obleute waren damit schon einverstanden. Ich gucke mal, ob es jetzt hier Widerspruch gibt. Das ist nicht der Fall, dann ist das so beschlossen. Unter Tagesordnungspunkt 3 rufe ich auf die Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung, Beschlussfassung über die Votenliste. Das hat den Hintergrund, dass alle Gesetze der Regierung mit einer Nachhaltigkeitsbewertung jedenfalls versehen werden müssen. Und das, da werfen wir dann einen Blick drauf, ob uns erstens, ob sie da ist, ordnungsgemäß, und zweitens, ob wir da Nachfragen haben. Aber es ist gut gegangen bisher für die Regierung. Prüfbitten bestehen nicht. Von daher Zustimmung auch zu diesem Ergebnis. Jedenfalls kein Widerspruch. So, wunderbar. Dann kommen wir jetzt zu Tagesordnungspunkt 4, nämlich zum Fachgespräch zum Thema Klimaveränderungen und ihre Auswirkungen im mikrobiologischen Sektor. Und ich darf ganz herzlich begrüßen Professor Dr. Josef Penninger. Er ist wissenschaftlicher Geschäftsführer des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung in Braunschweig, zugleich auch Professor für personalisierte Medizin an der Medizinischen Universität Wien. Und wir sind sehr froh, dass Sie sich heute die Zeit nehmen können, denn Sie sind auch ein ziemlich gefragter Wissenschaftler. 2015 auf Platz 11 der einflussreichsten Vordenker im deutschsprachigen Raum gelistet und zweimal schon unter den Top 10 der meistzitierten Wissenschaftler weltweit. Unter dem tun wir es nicht, also wir fühlen uns sehr geehrt, dass Sie da sind, und Sie werden uns heute auch noch einige Zusammenhänge im Kontext, was folgt aus dem Klimawandel, was steht da möglicherweise an, wenn wir, wie erwartet, eben zu höheren Temperaturen weltweit, jedenfalls im weltweiten Durchschnitt, kommen. Und da haben Sie einige Dinge uns zu erläutern, die nicht jeder schon so weiß, die wir nicht so auf der Agenda haben, im Gegensatz zu anderen Punkten, die sich auch auf die Gesundheit, aufs Zusammenleben in vielfältiger Art und Weise auswirken werden. Und deshalb sehr wichtig und sehr schön, dass Sie hier beim Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen des Deutschen Bundestages sein können. Wir haben uns darauf verständigt, dass Sie zunächst ein Eingangsstatement machen würden, etwa 20 Minuten, und dann können wir in die Nachfragen einsteigen. Sie haben das Wort.
So, danke, dass ich hier bei Ihnen sein darf im im Deutschen Bundestag. Sie hören wahrscheinlich, ich bin ein Österreicher. Ich bin das erste Mal, dass ich bei Ihnen in Deutschland arbeiten darf. Also ich habe 18 Jahre in Nordamerika gelebt, wurde dort sozialisiert. Mein Name ist Josef Penninger. Ich bin eigentlich ein genetischer Ingenieur. Also wir haben, glaube ich, 1992 mit Stammzellen Genmanipulationen durchgeführt und wir haben zum Beispiel das Gen entdeckt für Knochenschwund und aus dem ist ein Medikament entstanden, das jetzt schon Millionen von Menschen zugute kommt in einer amerikanischen Firma, weil ich habe damals in Amerika gearbeitet, bin immer Professor in Toronto, die University of Toronto und auch University of British Columbia. Also das ist, wo ich herkomme. Und 1999 haben wir ein Gen kloniert und ich denke, das ist der Grund, warum ich hier sein darf und warum ich dann nach Deutschland kommen durfte. Das Gen heißt, das kennen Sie, ACE2, der Rezeptor für das SARS-Coronavirus. Also wir haben das damals entdeckt, 1999, da hat es noch gar kein Virus gegeben. Oder gegeben hat es schon, aber wir haben noch nichts davon gewusst. Also jede Impfung gegen SARS-CoV-2, die Covid verhindert, basiert auf dem Prinzip, dass das Virus nicht mehr an den Rezeptor, an die Tür ACE2 bindet. Also das ist die Tür in unseren Schleimhäuten, in der Nase, in der Lunge, in den Geweben, die das Virus braucht, um uns zu infizieren. So, das ist so einige der Forschungstätigkeiten, die ich gemacht habe. Und seit 2,5 Jahren darf ich und mit großer Freude das Institut für Infektionsforschung, das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, leiten und lenken. Sie wissen, so da muss ich drauf drücken, nicht bei mir. Sie kennen ja Helmholtz. Helmholtz ist die größte Forschungsorganisation in Deutschland. Ich glaube auch die größte Forschungsorganisation in Europa, in der Europäischen Union. Wir sind 18 Institute, die gemeinsam einen Präsidenten wählen, der gerade neu gekommen ist, Martin Keller, der auch 30 Jahre in Amerika gelebt hat. Und natürlich neue Materialien für Umwelt, um bessere Energie zu produzieren, der dort war. Und Helmholtz hat halt diese Themen Energie, Erde und Umwelt, Gesundheit, Luftfahrt und Raumfahrt, Materie und Information. Aber das kennen Sie. Ich bin jetzt seit kurzer Zeit auch Teil der Helmholtz-Gruppe für Klima. Wir arbeiten sektorübergreifend mit der Idee, dass wir Evidenz generieren, was ist eigentlich Klimaänderung, welchen Einfluss hat das Klima auf die verschiedenen Bereiche von Gesundheit, Menschengesundheit, Tiergesundheit, Pflanzengesundheit und natürlich welchen Einfluss hat Klimaänderung auf die mikrobielle Welt. Wir können das natürlich nicht allein tun, das muss interdisziplinär passieren. Also wir arbeiten eng mit den Bereichen Erde und Umwelt, Energie, Gesundheit, natürlich auch künstliche Intelligenz und Big Data zusammen, um das gemeinsam Evidenzen zu generieren, nicht mit dem Hinweis, dass Klimaänderung ist furchtbar, ist schlecht, sondern das ist mit das, was gerade passiert und wie können wir das verstehen, welche Evidenz gibt es wirklich und basierend auf der Evidenz dann zu verstehen lernen, welche Auswirkungen hat das auf Gesundheit, unsere Umwelt und unsere Umwelt. Deswegen müssen wir das gemeinsam tun. Und am Ende geht es wirklich darum, um eine resilientere Gesellschaft zu haben, Wenn was passiert, dass man schnell reagieren kann und wir auch wissen und eventuell vorausdenken, was überhaupt passieren könnte. Und natürlich für Deutschland und Europa generell glauben wir, es ist eine unglaubliche Gelegenheit, dass wir hier, besonders was jetzt global passiert in Nordamerika, dass wir, und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Deutschland auch Leadership zeigt, dass wir Vorreiter in der Forschung und Innovation sind auf diesem Gebiet. Das passiert gerade ein großes Vakuum Und das Thema ist so wichtig für uns alle, dass, glaube ich, wir sind gut beraten, dass wir uns in diese Arena treten, uns auch mehr zeigen, dass Deutschland auf diesem Gebiet wirklich ein Weltleadership zeigt. Und das stärkt natürlich auch die deutsche Wirtschaft dann am Ende. Weil es gibt unglaubliche Gelegenheiten, wir denken jetzt gerade in die Zukunft der Infektionsforschung. Wir kennen alle Covid und was da passiert ist, welches Virus da verantwortlich war, wie schnell die Forschung reagieren konnte mit den fantastischen Impfstoffen, die entwickelt worden sind. Aber wo stellen wir uns vor, dass wir in Deutschland, wir als Institution, als Helmholtz-Organisation und natürlich mein Institut, das ich leiten darf, das HCD, in 10 Jahren sind? Wir definieren gerade diese Themen. Eins ist antimikrobielle Resistenz. Also dass Bakterien Resistenzen gegen die Antibiotika entwickeln in Krankenhäusern, in Gewässern, und wir müssen was dagegen tun. Also wir haben ein Institut in Saarbrücken, das neue Antibiotika macht, neue Medikamente gegen Malaria macht. Das sind Teil der Gates Foundation Initiative. Also die sind wirklich Weltklasse und eingebettet in der globalen Welt. Auch mit künstlicher Intelligenz neue Antibiotika, neue Medikamente gegen resistente Keime zu entwickeln. Das zweite Thema ist Präzisionsinfektionsmedizin. Wir tun Infektionsmedizin in Hannover mit der Klinik in Hannover. Also wir nennen das auch Helmholtz Infection Medicine. Dort sind unsere Kliniker, die arbeiten mit Patienten und Patientinnen mit HIV, mit Hepatitis, mit schlimmen Infektionen, an denen Leute sterben, Gehirninfektionen, Nervenzellinfektionen. Und was wir dort darstellen wollen, ist Biomarker zu finden, die voraussagen, wenn wir hier alle in dem Raum infiziert werden würden, wen können wir heimschicken und wen schicken wir schnell ins Krankenhaus, weil wir wissen, wer welche bestimmten Anfälligkeiten hat. Das ist natürlich ein kritisches Thema für Long-Covid. Wer kann Long-Covid kriegen, wer nicht? Also nicht nur bei SARS-Infektionen, bei vielen anderen Infektionen gibt es diese langen Erkrankungsfortschritte wie bei Long-Covid. Jetzt gibt es zum Beispiel neue Daten, dass eine Shingles, was heißt die Gürtelrose, ein Vakzin gegen Gürtelrose eventuell Alzheimer vermindern könnte. Die Daten sind wirklich solide, aber wir haben noch wirklich keine Ahnung, wie das funktioniert. Also das sind wahnsinnig viele Beziehungen zwischen Infektionen und chronischen Erkrankungen, die wir angehen, um das in der Präzisionsmedizin anzusiedeln. Also wie die Krebsforscher und Onkologen das tun, jemand hat einen Tumor, man sequenziert das, man kann eventuell in der Zukunft ganz selektive Medikamente entwickeln. Wir wollen das für die Infektionsmedizin tun. Es ist ganz wichtig, welche Schule soll man zusperren? Sperren wir die überhaupt zu? Macht es überhaupt Sinn, das zu tun? Und deswegen müssen wir das tun. Pandemische Resilienz, das ist natürlich Covid. Aber wie können wir verstehen, wie bestimmte Viren auf Menschen springen? Was passiert dann im Körper? Welche Medikamente können wir schnell entwickeln? Wie kann man auch natürlich den Staat beraten, was man da tun soll. Und da können wir natürlich viel von Covid lernen, aber nicht nur von Covid, sondern von anderen Infektionen. Und das letzte Thema, auf das wir uns geschworen haben für die nächsten 10 Jahre, ist Changing Climates, Umwelt und Infektionen. Weil das ist für uns, das ist ein Thema, das können wir einfach nicht ignorieren. Und ich werde das ein bisschen darstellen in groben Pinselstrichen, warum wir das tun und warum das wichtig ist. So, was heißt Klimawandel für die mikrobielle Welt? Mikroben leben auf diesem Planeten seit 4 Milliarden Jahren. Das sind die Chemiker dieser Welt. Die sind wichtig, wie Pflanzen wachsen, die können die. In unseren Meeren gibt es mehr Viruspartikeln als alle Planeten im Universum. Und wir verstehen nur ganz wenig. der Organismus, der die größte Biomasse auf diesem Planeten hat, sind nicht Pflanzen, sondern eine Mikrobe, die im Wasser lebt. Wir haben keine Ahnung, was das eigentlich tut. Größte Biomasse. Also es gibt nur so wahnsinnig viel zu entdecken. Und die leben natürlich, und wenn ein Grad Erwärmung eines Gewässers ist, eines Sees oder Mittelmeer, die müssen sich natürlich adaptieren. Die leben in ihrer Umgebung. Und die Frage ist, was passiert eigentlich? Evidenzbasierte Forschung. Was passiert eigentlich mit diesen Mikroben? Und wie spiegelt sich das wieder zurück auf uns? Und welche Folgen könnte das überhaupt haben? Ich habe das Beispiel schon genannt. Zoonotische Infektionen, also SARS-CoV-2, ist wahrscheinlich von Fledermäusen. Gestern, glaube ich, war gerade ein Bericht der WHO. Es ist noch immer nicht ganz klar, von welchen Tieren das dann auf Menschen gesprungen ist. Aber wahrscheinlich von Fledermäusen auf Menschen gesprungen ist. Und wir müssen diese Infektionsketten kennen. SARS-CoV-2 war natürlich nicht die einzige Infektion, die in den letzten 10, 15 Jahren auf die Menschen gesprungen ist. Da war SARS, da sind Ebola, viele verschiedene Ebola-Viren, die in Afrika zum Beispiel zirkulieren. Jetzt gerade die Vogelgrippe. Und es gibt viele neue Coronaviren, die das Gleiche können, aber die Gott sei Dank noch nicht auf uns gesprungen sind. Also das wird sich nicht entschleunigen. Die nächsten, ich will keinen schrecken, aber wir wissen das eh alle, die nächste Epidemie, die nächste Pandemie kommt bestimmt. Die Frage stellt sich, was tun wir damit? Und den wirtschaftlichen Impact und den Impact auf uns Menschen, auf unsere Kinder mit Covid-19, wissen wir, was da passiert ist. Und was tun wir, wenn die nächste Pandemie kommt? Wie reagieren wir da schnell? Was können wir da schnell Medikamente entwickeln? Jetzt natürlich in der geopolitischen Lage, in der wir sind, ist zum Beispiel auch passiert, über das reden nicht viele Leute, dass in den Schützengräben, zum Beispiel in der Ukraine, Erkrankungen und Viren jetzt explodieren. Die sind von Ratten überrannt und Mäusen überrannt, die natürlich dann eventuell dann auf die EU überspringen können. Wir müssen wissen, mit was wir es zu tun haben und wie diese Veränderungen der Umwelt und Veränderungen des Klimas diese Mikroben beeinflussen und natürlich die Lebensverhältnisse. Wenn man abholzt, dann leben mehr Fledermäuse in der Nähe von Leuten. Das Virus und die Fledermäuse hat es vor hunderttausend Jahren auch gegeben, aber jetzt sind wir natürlich viel enger an Menschen herangerückt und wir reisen alle und die Verbreitung dieser Organismen ist natürlich viel leichter. So, also das und wie spielt da wieder Klimaänderung eine Rolle? Zum Beispiel bestimmte Mücken, die wieder in Europa aufgetaucht sind, die halt bei bestimmten Temperaturen leben und 1-2 Grad Temperaturunterschied erlauben diesen Mücken, dass sie halt hier sich vermehren können, in bestimmten Gewässern leben können und die bringen bestimmte Erkrankungen. Hier sind manche aufgelistet, manche sind schon hier, manche werden noch kommen, die wir seit hunderten Jahren nicht mehr in Europa gesehen haben. Und die Frage ist wieder, was tun wir dagegen? Ich nenne nur einen unserer Forscher, der eines unserer Institute in Hannover. Wir haben ja diese Aufgabe in Deutschland als größtes Forschungsinstitut für Infektionsforschung, dass wir nicht nur in Braunschweig in unserem Foundation Campus agieren, sondern in Saarbrücken, in Würzburg, in Greifswald, in Hannover, gemeinsam mit den lokalen Universitäten diese Themen beforschen. Also Ullis Team, die machen neue mit AI auch generierte Antikörper, um zum Beispiel gegen diese Viren, wenn sie kommen, wenn sie springen, etwas dagegen zu tun. Die Frage stellt sich, auch mit Antimikrobialresistenz, wie entwickeln wir das nächste Antibiotikum? Wie entwickeln wir jetzt einen Antikörper, der Nipah-Virus-Infektionen, was Uli Kalinke konkret tut, verhindern kann? Und da braucht es wirklich so Private-Public-Partnerships, weil das nächste Antibiotikum hat kein wirkliches Business Model. Und der Grund ist, wir können zwar entwickeln und irgendwer wird das entwickeln, aber dann ist das fünfte Antibiotikum, das dann verwendet wird, wenn die anderen nicht mehr funktionieren. Also wir müssen, wenn wir wirklich eine Sustainability wollen und diese Dinge verhindern wollen, dass die nächste Pandemie oder antimikrobiell resistente Bakterien sich verbreiten, wir müssen was dagegen tun. Und ich glaube, wir können das tun. Wir haben die Technologien, wir haben die Leute, die es können. Wir sind international eingebettet, aber es braucht Anstrengungen vom Staat und hoffentlich auch von privaten Firmen, die deshalb überzeugt werden können, dass sie mit uns das mittun, um das wirklich anzugehen. Allein können wir das leider nicht. Wir reden viel, aber es scheitert oft, weil wir diese nächsten Schritte nicht gehen können. Änderungen in Gewässern, also wenn die Temperaturen sich ändern, zum Beispiel dieses Plankton gibt es jetzt wieder vermehrt im Mittelmeer. Das ändert natürlich die Nahrungsketten. Weltweite Zunahmen von bestimmten Bakterien in Gewässern, die und Temperatur, und wir wissen das alles vom Labor, lässt Bakterien schneller wachsen. Es ist nicht so wahrscheinlich, dass Temperatur dann mehr antimikrobielle Resistenz schafft, aber im Gemenge, in der Gemengenlage, dass viele Antibiotika gegeben werden, die Temperatur ändert sich, diese Bakterien können schneller wachsen, entstehen diese Resistenzen und dadurch ist Klimaänderung wichtig, weil das kann das beschleunigen. Also ist ein Beispiel von hier in Deutschland, von einer unserer Forschungsgruppen, dem HIO, dem Helmholtz-Institut für One Health. Ein Riesendank übrigens an das deutsche Parlament und die deutsche Regierung, dass das gegründet wurde vor ein paar Jahren. Das gehört jetzt zu uns und das ist toll entwickelt, also auch von uns allen. Ein Riesendank für die Weitsicht. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern. Und die schauen sich zum Beispiel als eines dieser Projekte an, welche Resistenzen Bakterien gibt es jetzt in der Ostsee. Die Temperaturen ändern sich wieder in dieser gesamten Gemengenlage mit Abwässern und Antibiotikaverwendungen in Krankenhäusern. Und dann spielt natürlich diese geänderte Temperatur der Gewässer, weil die Bakterien leben da drin, die vermengen sich eine Rolle, dass die eventuell dann auf Menschen springen. So. Auch ein anderes konkretes Projekt von unserem Institut, Rolf Müller, dieses Institut, das wir in Saarbrücken haben, ein weltführendes Institut, um neue Antibiotika zu machen. Was die auch tun, weil ihr Ausschuss ist ja auch über die Zukunftsfragen. Also wir wissen, dass Bakterien, es gibt seit 4 Milliarden Jahren ungefähr, das sind die Chemiker dieser Welt. Es gibt Millionen von verschiedenen Bakterienarten. Mit künstlicher Intelligenz können wir mehr oder weniger alle diese chemischen Wege, die genetisch kodiert sind in Bakterien, eventuell rauskriegen. Wie machen die Chemie? Die können Chemie machen, die wir nie zusammenbringen. Können sie die verteidigen gegen andere Infektionen, diese Bakterien? Also mit künstlicher Intelligenz können wir eine total neue Welt von Medikamenten eventuell entwickeln, die basierend auf 4 Milliarden Jahre von Evolution sind. Ich glaube, das wäre ein Projekt für Deutschland, wo die Industrie involviert werden könnte und natürlich am Ende können wir neue Antibiotika entwickeln, um diese Themen anzugehen. Anderes Thema, das uns wahnsinnig interessiert, sind Phagen, Bakteriophagen. Bakterien werden auch infiziert von Viren. Diese Viren, die Bakterien infizieren, heißen Bakteriophagen. Also nicht nur wir werden von Viren infiziert oder Pflanzen oder Tiere, sondern auch Bakterien. Vor 5, 6 Jahren kannten wir 3 oder 4 Immunsysteme der Bakterien, wie sie sich wehren gegen Bakteriophagen. Eins davon ist jetzt berühmt, CRISPR, die Genschere. Die Genschere ist ein Immunsystem in Bakterien, um wenn Viren reinkommen, zerschneiden sie in kleine Stückel und dadurch kann es keine Virusinfektion geben. Stellt sich heraus, mit neuen Sequenziermethoden, mit künstlicher Intelligenz, um auch Milliarden von genetischen Informationen anzuschauen, dass es wahrscheinlich mindestens 1500 Immunsysteme in Bakterien gibt. Vor 5 Jahren kannten wir 3. Das sind natürlich unglaubliche Gelegenheiten für komplett neue Entdeckungen, neuer Biologie, die wir noch gar nicht so gekannt haben, dass es überhaupt gibt auf unserem Planeten. Und es stellt sich wahrscheinlich heraus, also Forscher haben das vorgeschlagen, dass wahrscheinlich fast alle unserer angeborenen Immunsysteme gegen Virusinfektionen, gegen Infektionen, die wir haben, Millionen von Jahren zurückgehen auf Bakterien. Also wir haben das von Bakterien dann übernommen. Weil die hatten halt ein paar Milliarden Jahre Zeit, sich zu adaptieren. Wir haben noch nicht so lange Zeit gehabt, aber wir haben das Glück, dass wir in Evolution leben und dadurch Teil dieses ganzen Planeten sind. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, können wir das genetisch ändern? Können wir das nutzbar machen? Und Jörg Vogel und sein Team, die unser Institut in Würzburg leiten, haben genau das gemacht. Die haben mehr oder weniger die CRISPR-Technologie für Bakterien und Viren gemacht. Und jetzt kann man auch Bakterien, die man so nicht züchten konnte, genetisch ändern, manipulieren und eventuell nutzbar machen. Also die Technologien in den letzten Jahren, die Molekularbiologie, Genetik und Mikrobiologie verbinden, haben sich massiv voranentwickelt. Und es ist eine total neue Welt und neue Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben. Eine unserer Gruppen zum Beispiel auch in diesem Gebiet, Science Magazine hat gerade über das geschrieben, Sebastian Calvinac-Spencer, die graben in diesem Fall Pinguinmumien aus in Svalbard in Norwegen, also die vor 10.000 Jahren mal eingefroren wurden. Und die Frage ist, welche Viren gibt es dort? Wie lange gibt es eigentlich schon die Grippe bei uns? Wie lange gibt es die Coronaviren schon? Sind die anders jetzt wie früher? Können wir davon was lernen, von Anfälligkeiten? Wir wissen alle die Geschichte der Pest und dass da 50-60% der gesamten Population in Europa gestorben ist. Aber das hat sich dann adaptiert. Und das ist genau diese Frage, die man stellen muss und die wir auch stellen. Also wirklich spannendes Forschungsgebiet. Vor kurzem ist ja diese Arbeit rausgekommen, ich glaube vor letzte Woche, dass ein Bakterium wieder aufgetaut ist in einer Höhle in Europa und das lebt noch nach 5000 Jahren und ist resistent gegen fast alle Antibiotika. Und deswegen tun wir das. Wir wollen das verstehen, was da passiert. So, um eine meiner guten Kollegen, Kolleginnen zu zitieren, Antti Boetius, die den Weg nach Amerika gefunden hat übrigens, also nicht von Amerika zu uns, sondern von uns nach Amerika. Die leitet jetzt dieses große Institut in San Francisco in Meeresbiologie. Also ein toller Karrieresprung. Aber schade, dass wir sie verloren haben, weil die Antti war ganz toll. Also wir wissen alle, dass mikrobielle Prozesse die Erderwärmung verstärken können. Die kontrollieren Methan, die können CO2 binden. Also Mikroben können das tun. Aber die Frage ist natürlich auch, und das ist eine wichtige Frage, und wir müssen das evidenzbasiert machen, was tut Erderwärmung mit den Mikroben? Wie spielt das rein mit mehr Infektionen, die wir bekommen können, mehr antimikrobieller Resistenz, wie es ausgebreitet hat? So, wir können das nicht allein tun, wir müssen interdisziplinär sein. Und ein Projekt, das wir, und deswegen habe ich mich bedankt auch über dieses Helmholtz-Zentrum für One Health in Greifswald, jetzt aktiv vorantreiben über Fabian Lenderts, den Sie vielleicht kennen oder kennengelernt haben oder in der Zukunft kennenlernen werden, ein super toller Forscher, der die Vision entwickelt und ich unterstütze das total, dass wir die Wetterstationen des Lebens entwickeln. Also wir kennen alle diese Wetterballons und die sind überall und da können wir voraussagen, wie heute Abend, ob es heute Abend in Wolfenbüttel, wo ich jetzt wohne, regnet. und was in 2 Tagen eventuell passiert. Wir wollen das rauskriegen für Leben. Was ist das eigentlich, wenn 1-2 Grad Klimaänderung sind in Afrika oder hier? Hat das dieselben Auswirkungen? Wie wirkt sich das aus Mikroben auf, aus Pflanzen aus, auf Kleintiere, auf Großtiere aus, auf Menschengesundheit? Also wir wollen Evidenz generieren. Nicht nur sagen, es ist schlecht, Klimaänderung ist schlecht, sondern was sind die Konsequenzen, was ist die Evidenz? Und wenn wir die Evidenz haben, was können wir dagegen tun? Also wir nennen das die Wetterstationen des Lebens, dass man Daten sammelt, Milliarden von Daten. Eine dieser Datenstationen ist in Mecklenburg-Vorpommern. Also das Institut wird jetzt gerade aufgebaut, aber der Fabian und sein Team haben schon angefangen zu arbeiten. Also die sammeln genetische Informationen, also diese berühmte E-DNA, Environmental DNA, wo man bei Blättern, also wenn man die abstreicht, da ist DNA von allen Tieren, die in der Nacht so vorbeikommen sind, von Insekten und anderen Tieren. Also man kann das dann nachvollziehen, was da ist. Die gehen zum Beispiel in die Toiletten von Leuten in Afrika rein und sehen, welche Bakterien und Viren dort leben, wie resistent sind die. Und die Frage ist natürlich, das hört sich alles sehr nett an, One Health, Exploratory, Wetterstationen des Lebens, aber funktioniert das? Die Arbeit ist letzte Woche in Nature rausgekommen, in einer großen Wissenschaftsjournale von Fabians Gruppe. Wir wissen noch immer nicht, ich habe das erwähnt, wie SARS-CoV-2 auf Menschen gesprungen ist. Ist aber ganz wichtig zu wissen, weil wenn wir das wissen, dann können wir es eventuell das nächste Mal verhindern. Und diese One Health Exploratory, das Greifswald-Institut, hat direkt zugeschaut. Das ist eine seminale Studie, die Riesenaufsehen erregt hat. Zugeschaut, wie Monkeypox von bestimmten Tieren, das ist diese Feuerfußhörnchen, Fire-Footed Squirrel, wie das Virus auf Affen übergesprungen ist. Und wie das übergesprungen ist, diese eine Station, die wir haben in Afrika, wir haben 2 Forschungsstationen in Afrika, im drittärmsten Land in Afrika, Zentralafrikanischen Republik, und eine in der Elfenbeinküste, das ist in der Elfenbeinküste passiert. Diese Affenbabys haben diese Monkeypox-Erkrankung gekriegt, manche sind auch gestorben. Und die Frage war, wo kriegen die das? Aber da dort alles gesammelt wurde, Wetterstationen des Lebens, wussten die, welche andere Tiere beim Ausbruch dieser Pockenerkrankung auch gestorben sind. Was gestorben ist, sind diese Squirrels. Die haben die dann gesammelt, die haben die Gene sequenziert und diese Squirrel hatte genau dasselbe Virus wie die Affen. Die hatten auch Stuhl gesammelt und der erste Affe, der die Erkrankung gekriegt hat, von dem haben sie Stuhl gehabt. Und was war im Stuhl? 100% das Virus plus die DNA vom Squirrel. Also der Affe hat das Squirrel gefressen und hat sich dadurch infiziert. Aber warum ist das wichtig? Weil oft wird behauptet, von dieser Spezies oder anderen Spezies springt ein Virus auf Menschen, aber es wurde eigentlich nie wirklich bewiesen. Das ist ein direkter Beweis. Und was ist die Konsequenz? Die Regierungen dieser Region haben sich schon getroffen, auf Beratung von Fabian, um zu zeigen, jetzt, das sind die Tiere, die das übertragen. Was können wir dagegen tun? Können wir die lokal impfen? Das kommt dann nie in Europa an, weil wir schon dort an der Quelle, wo das passiert, Impfungen machen. Und wir wissen, und man kann den Leuten sagen, bitte, esst die Affen nicht, die bestimmte Erkrankungen haben. Das Bushmeat-Trade von Tieren nach Europa, wie das dann nach Europa springen könnte. So, nochmal, diese Wetterstationen des Lebens, unsere große Vision ist, und ich glaube, das wäre ein Vorzeigeprojekt für Deutschland. Also wir tun das schon in Mecklenburg-Vorpommern, in 2 Plätzen in Afrika. Jetzt kommt wahrscheinlich ein dritter Platz dazu. Wir arbeiten auch mit Gorillas, mit Schimpansen, sie sind sehr willkommen, uns mal dort auch mal zu besuchen, was das eigentlich heißt, mit diesen Tieren zu arbeiten, jetzt wahrscheinlich auch im Kongo. Aber was wir brauchen, sind diese Wetterstationen des Lebens mehr in Deutschland, in Nordamerika, in Asien, weil was vielleicht in Afrika zutrifft, kann auf für Mecklenburg-Vorpommern nicht zutreffen. Wir müssen das wissen. Und evidenzbasierte Datensammlung. Und die große Vision ist, dass man Milliarden und Trillionen von Daten sammelt, über Jahre hinweg. Das ist nicht nur, wir gehen mal rein, sammeln und gehen wieder raus und dann machen wir Annahmen, sondern das sind wie diese Wetterluftballons, die vor 50 Jahren schon gestartet wurden, dass man da in die Zukunft denkt. Und dass man das langfristig aufsetzt, gemeinsam mit unseren Partnern, die international sind. Und am Ende mit all diesen Daten und künstlicher Intelligenz digitale Zwillinge generiert. Und wir wissen nicht, ob wir da hinkommen, aber das wäre die große Vision. Digitale Zwillinge entwickelt, die uns dann zeigen könnten, ein See in Berlin hat 2 Grad Erwärmung. Was heißt das eigentlich? Dass man Computer schon Manipulation machen kann. Welche Konsequenz könnte das auf die Bakterien haben, auf uns Menschen, auf die Gesundheit? Und dass wir das verstehen lernen und aktiv dann in die Zukunft bringen. Das ist die große Vision. Aber wir wissen auch, was eventuell bei uns passiert, ist vielleicht nicht anwendbar in Vietnam und nicht in Kanada. Deswegen wollen wir das global tun. Es ist auch wichtig, Sie haben vielleicht gehört, aber es gibt auch diese Rumors in meiner Community, dass die USA sich total aus der WHO zurückzieht, haben sie schon gemacht. Und die WHO macht ja auch dieses Monitoring, also diese internationale Aufgabe von Monitoring von diesen Infektionen. Und was die jetzt selber machen wollen, ist, dass sie es selber tun, reingehen, Daten nehmen und für sich verwenden. Ich glaube, es ist... Ich glaube nicht. Ich bin überzeugt, dass wir einen demokratischen Auftrag haben, dass Daten allen gehören. Dass diese Sachen nicht nur uns gehören und wir machen dann Business draus auch, sondern dass wir auf Augenhöhe mit der Welt und mit den Partnern arbeiten. Und langfristig arbeiten, immer reingehen und dann schauen wir, was wir kriegen und dann kommerzialisieren wir es, sondern dass wir langfristig mit unseren Partnern arbeiten. Und ich glaube, da kann sich Deutschland wirklich zeigen und Europa, dass wir diesen Beitrag leisten wollen. So, und jetzt ganz kurz noch, das war jetzt von uns, Verzeihung, dass ich zu sehr über unser eigenes Institut geredet habe, da kenne ich mich ein bisschen aus, also über die anderen Dinge sind andere viel, viel besser geeignet, darüber zu reden, aber das ist zum Beispiel sehr interessant, also was kann man mit Mikroben tun? Plastik, wir wissen, Plastik ist überall, auch in unserem Gehirnen, in unserem Geweben. Es gibt Bakterien, die Plastik abbauen. Bakterien adaptieren sich, können überall leben. Wir haben zum Beispiel ein Projekt in Kanada, die mit der Minenindustrie, Bergbauindustrie in Kanada, also da gibt es super Pollution Sites, aber es gibt Bakterien, die dort leben können. Also man kann zum Beispiel lernen, wie Bakterien das metabolisch überleben und was die machen könnten. Die haben Bohrköpfe, die gehen 1000 Meter runter und dort leben noch immer Bakterien. Also das ist super spannende Biologie, die man auch anwendbar machen könnte. Also und als Industrie und natürlich für eine gesunde Umwelt und Adaption zu Klimaänderung. Ein paar andere Beispiele, also Bakterien, die zum Beispiel bei Bergbau eingesetzt werden können, die Kupfer wieder gewinnen. Und ein Beispiel, das ist natürlich höchst politisch. Es gibt Bakterien, die seltene Erden wieder recyceln. Und das geht natürlich dann das ist over my pay grade. Aber wenn man sich natürlich so zum Beispiel vorstellen könnte, man kann solche Bakterien haben und wir können die seltenen Erden selber hier generieren und recyceln, dann sind wir vielleicht nicht mehr so abhängig von anderen, geopolitisch und wirtschaftlich und in die Zukunft hinein und können ganz anders agieren, Bakterien können auch Energie erzeugen. Mein großer Traum ist ja, ich weiß nicht, ob wir das jemals hinbekommen, dass in der Zukunft, es gibt eine Gesellschaft, wir brauchen kein Öl mehr, sondern wir jeder hat einen Bakterientank im Keller und die machen das ist der, genau, und der Bundestag hat einen großen Bakterientank und der erlaubt uns, dass wir Energie produzieren und das Plenum und das war's dann. Und anyway, nur als kleines Beispiel, was eigentlich das Evolution und die Welt und Natur für unglaubliches Potenzial haben könnte. Wir müssen es nur heben. Wir werden nicht alles heben können, natürlich ist alles komplizierter und teuer, aber wenn man wirklich in die Zukunft denkt, glaube ich, sollte man auch radikal outside of the box denken und in diese Zukunft hineinträumen. Wo wir es zusammenbringen oder nicht, ist was anderes, ob es dann politische Mächte gibt, die was anderes wollen, ist auch total okay. Aber ich glaube, wir als Wissenschaft sind gefordert, dass wir mit den Instrumenten der Wissenschaft in diese Richtungen denken. So, und mit dem höre ich auf und ich hoffe, ich konnte ein bisschen darstellen, dass Klimaerwärmung Effekte auf Infektionen hat, dass die auf uns rüberspringen können, dass wir wirklich evidenzbasiert agieren müssen und verstehen lernen müssen, was heißt das eigentlich im lokalen und im globalen Gewebe, im Netzwerken. Danke.
Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für diese wirklich beeindruckende Einführung. Ich weiß nur noch nicht, ob ich jetzt beruhigt sein soll oder alarmiert über all das, was sich da tut und noch gar nicht beherrschbar ist. Aber auf der anderen Seite, wie engagiert und wirklich mit tollen Ideen und jetzt auch neuen Möglichkeiten der KI daran geforscht wird, wirklich alles schon mal vorauszudenken, einfach mal die Fakten zu sichern, um dann eben auch vernunftbasiert und faktenbasiert handeln zu können. Also das übersteigt unseren Horizont hier, womit Sie sich täglich beschäftigen. Also super spannend. Und ich habe auch schon eine Wortmeldung, nämlich Kollege Sascha von Weg. Und dann sammeln wir, genau.
Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Penninger. Ich darf im Ausschuss für Gesundheit auch als Berichterstatter für globale Gesundheit unterwegs sein. Also von daher viele der Dinge, die ich hier gehört habe, habe ich nicht das erste Mal gehört. Für mich geht es auch noch mal so in die Richtung, wie optimistisch sind Sie bei den ganzen Dingen? Weil wir haben ja, glaube ich, gehört, wir sind bei vielen Dingen erst am Anfang und geht auch in so ein bisschen in die Frage der Beherrschbarkeit, weil wir ja doch auch sehen, viele Dinge entdecken wir neu. Gleichzeitig können wir viele Dinge, die wir entdeckt haben, auch viel, viel schneller durch AI, durch Hochleistungsrechner dann auch entsprechend nach vorne bringen. Aber wenn man jetzt auch nur mal isoliert auf den Bereich der Antibiotikaresistenzen schaut, wo man ja wirklich sagt oder auch Stimmen hört, wenn wir da eine Nichtbeherrschbarkeit haben, dann stellt das die komplette moderne Medizin auf den Kopf. Also wo wir vom Penicillin angefangen, der Erfindung des Penicillins, Entdeckung des Penicillins, dann wieder eigentlich bei Null anfangen können. Und da die Frage, ist das Panikmache? Wie optimistisch gucken Sie da drauf, die Beherrschbarkeit dort zu kriegen, weil wir eben so viele schnelle Entwicklungen haben? Und damit verbunden auch, welche Rolle spielt Deutschland da? Und Sie haben ja schon gesagt, Helmholtz, ganz wichtiger Partner, aber auch eben diese Gesundheitsdatenforschung auch in Deutschland stattfinden zu lassen. Weil ich glaube ja auch, nicht nur in dem Eigeninteresse Gesundheitsdaten abzusaugen und für seine Interessen zu nutzen, gibt es ja nun mal auch sehr viel Schindluder, die man damit treiben kann. Und ich glaube, gerade in dem Bereich AI, wo wir vielleicht an vielen Stellen schon den Zug verpasst haben, aber gerade bei Gesundheitsdatenforschung natürlich auch der Standort Deutschland mit einer hohen Vertrauenswürdigkeit da ein Potenzial spielen kann. Und da wäre so meine Frage, weil Sie die Szene kennen, wie ist Deutschland da aufgestellt? Gibt es da eine Möglichkeit, Deutschland vielleicht als den Standort der Gesundheitsdatenforschung mit AI weltweit zu entwickeln, weil wir da vertrauenswürdig sind und vielleicht auch schon Grundvoraussetzungen hatten? Und vor allen Dingen, was braucht es dann aus der Politik aus Ihrer Sicht, um das anzureizen?
Sollen wir noch was sammeln?
Ja, gerne. Ja? Natürlich.
Dann Herr Dr. Kraft.
Ja, Herr Professor, danke für den Vortrag. Würde mich gleich direkt anschließen. Es ist ja so, vor 2 Jahren ist dieser Beirat auf Reisen gewesen. Wir waren in Finnland und der Meier Lei war dabei, Herr Zimmermann auch, wenn wir recht entsinne. Da gab es das Anliegen eines Pharmakonzerns, dass er gesagt hat, er möchte in Finnland, weil Finnland ungefähr 30 Jahre von Daten, elektronische Daten von fast allen seinen Bürgern hat, dass man gern darauf zugreifen würde, weil das natürlich eine Schatzgrube ist an Daten. Die verspricht natürlich, wenn sie bei einer modernen KI-gestützten Auswertung angewendet werden, dass man Durchbrüche erzielt. Das ist natürlich eine heikle Sache, die ganze Frage vom Datenschutz. Möglicherweise würden ja auch Versicherer diese Daten gerne haben, die dann aber ganz andere Rückschlüsse ziehen, ja, wenn sie berufsbedingt den Krankheitsbild erkennen können und dann für Leute, die gewisse Berufe ergreifen, vielleicht die Prämien erhöhen oder irgendwas. Das, ja, ganz viele Dinge möglich. Wie würden Sie es einschätzen? Weil Sie haben es auch angesprochen zu Beginn quasi Ihrer Einführung, die Bereitstellung von Daten im Großen. Sollen Gesetzgeber sich Gedanken machen, wie man ein Modell entwickeln kann, dass man das unter Wahrung natürlich der Rechte von Bürgern und so weiter im Großen und Ganzen einführt, unter welchen Vorbedingungen und so weiter, wie sinnvoll es ist. Hier sind ja Gesetzgeber im Prinzip. Also wie sinnvoll ist das? Und da bin ich noch jetzt eine zweite Frage, die sich, kommen aus dem Ausschuss für Umwelt und so weiter, immer an resistenten Keimen und so weiter aus der Kläranlage, Abgabe in die Umwelt etc. orientiert. Die Kläranlagentechnik ist so grob Pi mal Daumen gesagt, so 100 Jahre alt im Prinzip, muss es meines Wissens größtenteils unverändert, wird eben noch angesetzt. Trotzdem hat sich natürlich die Gesellschaft außenrum, der Pharmaziesektor, extrem weiterentwickelt. Musste man nicht dieses Schreckgespenst, was in den Kommunen natürlich rumläuft, weil es Geld kostet, weil die Kommunen gern Geld haben, von der vierten Klärstufe, dass man das vielleicht übergeordnet angeht und sagt, naja, wir sind 100 Jahre weiter in der Gesellschaft, wir haben den Pharmaziesektor und die Möglichkeiten für unsere Gesundheit massiv verändert. Aber dazu gehört halt auf der Entsorgungsseite auch mal eine technologische Nachrüstung in Form von einer vierten Klärstufe. Die muss ja vielleicht noch nicht mehr übergleich sein. Vielleicht müssen Kläranlagen, wo ein Krankenhaus steht, anders gebaut sein als da, wo eine Industrie oder wo landwirtschaftliche Flächen dazukommen. Ja, dass Sie eine Einschätzung geben, dass wir von diesem Schreckgespenst der vierten Klärstufe vielleicht mal wegkommen und das Ganze progressiv angehen und auch mal uns überlegen, was für Vorteile wir davon haben, wenn wir klug geplante vierte Klärstufen einfach flächendeckend mal etablieren würden. Weil mit 3 Klärstufen hat es ja auch geklappt.
Vielen Dank, Kollegin Kreiser.
Ja, herzlichen Dank, Herr Penninger, Professor Penninger, für die gute Aufklärung. Wir wohnen ja in einem Wahlkreis. Ich war auch schon öfter bei Ihnen im Institut. Und das zeigt und es ist nicht umsonst, dass Braunschweig eines der klugsten Regionen Deutschland ist. Das machen wir uns sehr gerne zu eigen. Es beweist es vor allen Dingen heute an dem Tag. Ich war auch gerade letztens erst in San Francisco und habe Ihre Kollegin Frau Schaletzky getroffen, Ihnen wahrscheinlich bekannt, Professor Schaletzky in San Francisco, die auch in dem Bereich forscht und vor allen Dingen auch an der Universität unterrichtet. Wir hatten Frau Bötius in der letzten World Ocean Konferenz zu Gast gehabt in unserem Pavillon bei Herrn Schneider und hatten genau auch eben über diese Themen gesprochen. Es ist wirklich sehr beeindruckend. Sie haben ja auch meines Erachtens eines der größten Datenbänke von dementsprechenden Krankheitserregern bei Ihnen vor Ort in dementsprechenden Sicherheitstrakten. Und ich hatte mir bei Ihnen auch schon mal die digitalisierte Herstellung von Antibiotikastoffen angeschaut, unter Corona, von daher digital mit einer Ihrer Kolleginnen. Was sehr interessant ist, vielleicht können Sie in diesem Bezug noch mal sagen, was das wirklich auch für Nutzen haben. Sie haben es ja in Ihrem Beitrag auch erwähnt. Wir werden letztendlich irgendwann wir sind ja schon in den Bereichen, dass Antibiotika einfach so gut erforscht werden müssen, dass sie einfach einen guten Nutzen und Wirkweise haben, was man letztendlich mit diesen Resistenten aufgrund von digitalen Datenbanken auch gut darstellen kann. Und, sage ich mal, konzentriert, wirklich den Wirkstoff, die Bakterien dafür züchten kann, damit es wirklich eben nicht zu Resistenzen führt. Das ist ja eines der großen Gewinne, die es schon gibt. Und ich finde, möchte noch mal eine Frage ansetzen, wie wichtig, wenn ich jetzt gerade sage, dass ich gerade in Kalifornien war, für Sie wichtig ist, dass die Vernetzung global wir noch weiter voranschieben müssen natürlich. um da gut vernetzt zu sein. Sie haben gerade einige Projekte gesagt. Bestes Beispiel Pinguine. Wir wissen alle, dass mit dem Abschmelzen des Permafrostes Bakterien wieder zu Tage kommen, die, sage ich mal, eine viel größere Bedrohung sind. Wir müssen uns auch letztendlich auf neue Pandemien einstellen, die auch Frau Schaletzki schon angekündigt hat. Und SARS-1 war ja 2002 oder 2007 letztendlich schon in Asien ausgebrochen, nicht so stark nach Deutschland gespannt, weil die Globalisierung noch nicht so stark stattgefunden ist. Und wir sind auch gerade dabei in Lower Saxony, Quantentechnologie, das neue Valley auszubauen mit der Landesregierung Niedersachsen, was Quantentechnologie anbelangt, wäre dann letztendlich auch noch mal die Frage, die kam aber eben schon auch vorab, wie wichtig Sie das sehen. Das ist noch eine der Technologien, die wir in Deutschland auch durchaus auch halten können. AI natürlich in Verbindung. Digitaler Zwilling haben Sie angesprochen. Die vierte Reinigungsstufe ist in Deutschland nicht verteufelt. Sie wird kommen, weil es eine kommunale Abwasserrichtlinie ist, die auch wichtig ist, weil wir genau dort erkannt haben, welche Bereiche wir aufarbeiten müssen. Und die Abwassertechnologie in Deutschland ist nicht 100 Jahre alt. In ihrer Entwicklung ist sie durchaus auch schon ein bisschen, also sie ist so alt, aber sie ist in ihrer Entwicklung auf jeden Fall schon weiter. Und da hatten wir auch schon viele Ereignisse gehabt, insbesondere was mit Erwärmung von Flusswasser. Ich möchte Legionellen-Ereignisse in Nordrhein-Westfalen erinnern, wo viele Menschen gestorben sind aufgrund dessen, dass das Flusswasser, das hat aber jetzt nichts mit der klimatischen Erwärmung zu tun, kann aber trotzdem passieren. Kühlwasser einer Lebensmittelverarbeitungsanlage es dazu geführt hat, dass vor Ort dementsprechend ein Ausbruch stattgefunden ist. Das heißt, wir haben ja auch Wohlstandserkrankungen daraus. Das darf man auch nicht vergessen, die natürlich den Klimawandel mit sich bringen, aber die auch vor Ort letztendlich problematisch sind. Also viele Fragen, aber danke, dass wir so viele kluge Köpfe in meinem Wahlkreis haben.
Nehmen wir Herrn Wagner noch dazu und dann.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für den wirklich sehr spannenden Vortrag. Sie haben ja beschrieben, Entwicklung neuer Antibiotika, seltene Erden und so weiter, das sind ja hochspannende, hochbrisante Themen. Und Sie haben ja angesprochen, Sie brauchen da irgendwie eine Zusammenarbeit des privaten und des öffentlichen Sektors, um das überhaupt finanzieren zu können, absichern zu können, weil es sich vielleicht eben nicht lohnt, das fünfte Antibiotikum herzustellen oder jetzt schon in diesen Bereich mit den seltenen Erden einzusteigen. Findet denn da jetzt schon was statt? Oder was könnte jetzt der Deutsche Bundestag aus Ihrer Sicht anschieben, um genau solche Projekte zu unterstützen, zu fördern, zu stärken? Was wäre da aus Ihrer Sicht vielleicht eine konkrete Forderung jetzt hier an dieses Haus? Und durch meine Arbeit im Verteidigungsausschuss hätte ich natürlich schon auch noch mal die Frage, Sie erforschen jetzt an der einen Seite sozusagen die Bakterien und die Übertragung in der freien Wildbahn vom, was haben wir vorhin gesehen, Eichhörnchen auf den Affen sozusagen. Aber was ist eigentlich, wenn sozusagen das durch den Menschen auch vielleicht böswillig vorangetrieben wird? Sind Sie da auch in Kontakt mit Ihren Forschungsergebnissen, mit unseren Sicherheitsbehörden, uns mit der Frage auseinanderzusetzen, was ist eigentlich, wenn Bakterien gezielt gegen den Menschen eingesetzt werden, und bauen wir da auch Strukturen auf mit Ihrer Forschung und Wissenschaft, um uns im Zweifelsfall dagegen wehren zu können? Vielen Dank. Sie haben das Wort.
Oh, ja, danke für die Fragen. Das waren wirklich loaded questions. Aber vielleicht zuerst für antimikrobielle Resistenz, Kläranlagen, da kenne ich mich leider nicht so aus. Da sind sicher andere viel sprechfähiger. Aber wir leben halt in dieser Welt und wir wissen alle, antimikrobielle Resistenz passieren. Ob in Krankenhäusern, ob über Klimaerwärmung, dieses Beschleunigen durch verschiedene Ursachen. Also in unserer Forschungsstation in der Zentralafrikanischen Republik zum Beispiel, dort gibt es kein einziges Institut, das Tiergesundheit testet. Also wir helfen denen jetzt aus. Das heißt, wenn Tiere krank sind, werden die mit Kilos von Antibiotika gefüttert. Dort stehen wahrscheinlich auch Resistenzen. Die Frage stellt sich natürlich, was tun wir jetzt? Was können wir dagegen tun? Mit künstlicher Intelligenz ist in letzter Zeit viel passiert. Neue Antibiotika wurden vorgeschlagen, getestet. Die Big Pharma in Amerika sind da beteiligt, auch die europäischen Pharma. Aber AI kann nicht alles. Also ich glaube, die Kirche muss man auch im Dorf lassen. AI ist eine tolle Technologie, die wir anwendbar machen müssen und mit der wir viel mehr tun können als vorher. Aber AI braucht Daten. Also wenn wir keine Daten haben, was total neu ist, kann AI das auch nicht vorschlagen. Also wir müssen auch Ansätze entwickeln, die, also Daten und wirkliche Daten des wirklichen Lebens sind nur immer wichtig, das muss man kombinieren. Aber wir müssen natürlich auch in dieser Gemengenlage von Big Pharma und Rieseninstituten mit künstlicher Intelligenz in Amerika. Meine Nichte zum Beispiel ist, ich bin halb chinesisch auf der Seite, ist Chefin der künstlichen Intelligenz von Microsoft für die Gaming-Industrie. Also dort passieren wirklich Dinge, die unglaublich schnell sind. Da stellen Sie die Frage, was können wir dagegen tun? Eins ist, deswegen habe ich die Phagen erwähnt, Bakteriophagen. Phagen töten Bakterien. Es gibt immer diese anekdotischen Anwendungsberichte, dass die funktionieren, weil das ist ein total neues Antibiotikum. Aber wenn man Bakterienkulturen hat und ein Phagen drauf tut, dann sterben 99% der Bakterien, die anderen wachsen wieder. Also wahrscheinlich braucht man 5, 6 verschiedene Phagen. Wir müssen rauskriegen, wie die funktionieren. Und dann haben wir eventuell total neue Wege, Bakterien zu kontrollieren. Deswegen tun wir das. Deswegen gehen wir in diese neue Richtung. Diese Phagenforschung hat es immer schon gegeben, wurde vernachlässigt. Jetzt kommt es wieder raus. Manche Leute versprechen sehr viel, was sie können. Aber wir müssen die Fundamente entwickeln, um das zu verstehen. Also in die Richtung gehen wir. Total neue Welt, nicht nur AI, Predicted New Antibiotics, die ein bisschen besser sind, aber das Gleiche tun wie vorher, sondern total neue Ansätze. Und das Zweite ist das Institut für RNA-Biologie, das wir in Würzburg haben. So durch RNA-Biologie und RNA-Medizin ist wahrscheinlich jetzt die dritte oder vierte Revolution der Medikamentenentwicklung. Also vor 120 Jahren hat man es kleine Moleküle gemacht, das erste gegen Syphilis, dann Antikörper, Erythropoetin, ich habe für die Firma gearbeitet damals, die es gemacht hat, Amgen in Kalifornien. Also ich war dabei, wie das alles passiert ist. Aber jetzt durch RNA-Biologie und Covid hat das wahnsinnig beschleunigt, hat auch durch die Impfungen, kann man viel gezielter eingreifen. Und dieses Institut in Würzburg entwickelt Technologien, wie man mit RNA bestimmte Bakterien ändert. Also eine Zukunft, die wir uns vorstellen, ist, dass man nicht nur ein Antibiotikum nimmt, das 80% unserer Bakterien im Darm töten und auch die guten Bakterien töten, sondern dass man ganz spezifisch nur das eine Bakterium töten kann, das die Erkrankung auslöst und das resistent ist. Und das können wir dann schnell reagieren, weil RNA kann man schnell mal machen. Also wir denken in diese Richtungen, dass man auch, und zum Beispiel, ich war vor kurzem in China, die haben ja diese großen Fischzuchten, die werden ständig infiziert und die haben auch also resistente Bakterien und viele der Tiere versterben. Und was die tun, die schmeißen jetzt schon Bakteriophagen rein, also die verwenden das schon als Kontrolle für Landwirtschaft. Ob das jetzt gut ist, will ich dahingestellt haben, weil wir wissen vielleicht noch nicht ganz, was das auswirkt, aber das ist sicher eine Zukunft, in die wir denken. Also, und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe als Helmholtz-Institut, diese Zukunft zu entwickeln und die muss man dann halt umsetzen. Die zweite Frage, Gesundheitsdaten, künstliche Intelligenz, auch Finnland. Wir haben ja und in Deutschland diese nationale Kohorte und wir sind ein Teil davon, das Helmholtz-Institut, den NACO. Jetzt will ich mal ganz als Nicht-Deutscher ganz ehrlich reden. Also man hat, glaube ich, 300 Millionen Euro sind dann reingeflossen, aber es ist nicht wirklich funktionell. Also man muss das verbessern. Man kann es auch verbessern. Die es gut machen, sind die Engländer. Ja, das sind 205.000 Leute, die über die letzten 15 Jahre verfolgt worden sind. Aber es gibt zu viele Zentren und Zugangsbeschränkungen. Und es ist natürlich wichtig, wie man mit dem umgeht. Die Engländer tun das sehr gut mit UK Biobank. Das sind 500.000 Leute, da kommen fantastische neue Daten raus. Anfälligkeiten, Biomarker für Alzheimer. Kann man voraussagen, wer Parkinsons kriegt, wer Alzheimers kriegt. Deswegen brauchen wir diese Daten. Aber man kann es lösen. Also wir haben jetzt einen Vorschlag gemacht, wie man das wirklich, diesen Schatz, auf den wir hier sitzen, dass man den auch heben kann. Was wir brauchen, ganz konkret, um das zu heben, wir müssen die mal sequenzieren. Wir brauchen die genetische Information. Wir haben die erst zu 20% sequenziert. Und deswegen ist es nicht wirklich und sehr anwendbar. Weil man muss heutzutage das mit genetischer Information kombinieren. Die Engländer haben schon die Proteome gemacht, die haben schon Metabolome gemacht in 100.000 Leuten. Also da müssen wir hinkommen. Wir hatten letzte Woche einen Workshop in London mit dem Medical Research Council. Und eine Idee, die wir entwickelt haben, ist, dass wir das verbinden. Dass wir wirklich die UK Biobank und diese Datenbank, und das gibt es noch mehrere, die man auch dann dazu hängen sollte in Deutschland und international, dass man die verbinden kann. Dass man das gemeinsam macht, dass man Stellen schafft, dass die auch verwendet wird, dass man zum Beispiel die jungen AI-Datenwissenschaftler mit Fellowships dazu gewinnt, dass sie zum Beispiel bei mir in meinem Labor arbeiten und anderen Labor und damit die total neue Ansätze und Fragen stellen können mit künstlicher Intelligenz mit diesen Datensätzen. Jetzt stellen Sie natürlich die Frage über Persönlichkeitsrechte. Wie kann man das tun, dass das auch sicher ist, dass wenn eventuell eine Firma Interesse hat, das soll man nicht ausschließen. Es ist wichtig, dass die auch Zugang haben. Aber wie kann man das tun und auch unsere Interessen da, dass die unseren Interessen gerecht werden? Also wir haben zum Beispiel in der Hightech-Agenda vorgeschlagen, hier in Deutschland, dass man dezentralisierte künstliche Intelligenz-Clusters macht mit den neuen NVIDIA-Chips. Die sind so schnell und so gut. Man kann auch das lokal rechnen, also das Braunschweig, Hannover, Greifswald, lokale AI-Data-Hubs haben. Dort sind die Datenbänke. Das heißt, wenn man die Leute dann sequenziert, wenn man die Daten hat, die bleiben alle dort. Die bleiben alle in München, die bleiben in Stuttgart. Die kommen da nicht raus, aber dann kann man es größer vernetzen. Und wir wissen, wer hat Access, wer hat keinen Access. Wir können das kontrollieren, dass da kein Schindluder getrieben wird mit diesen Daten. Also das war unser Vorschlag, so eine dezentralisierte Datenstruktur und auch diese National Cohort, dass man die auch finanziell unterstützt, damit wir die Daten, die dort liegen, auch heben können. Und es ist ein Schatz, es ist wahnsinnig viel Geld schon reingeflossen, aber mit ein paar kleinen Änderungen kann man wirklich etwas machen, das unglaublichen Wert hat für die Bevölkerung, für die Gesundheit, eventuell auch Access für die deutsche Industrie, die kleinen Biotech-Firmen und auch in einer Art und Weise, die sicher ist, die garantiert, dass mit diesen Daten, dass die Daten dann nicht plötzlich in Nordamerika landen oder mit Firmen, bei Firmen landen, weil wir das alles lokal rechnen. Also wir haben durchaus Ansätze, wie man mit dem umgehen könnte. Also das ist jetzt NACO und die Datenlage. Finnland kenne ich ja gut, weil ich bin im Board, Advisory Board der University of Helsinki und so HiLife. Die haben alle ihre tollen Forschungsinstitute zusammengefangen. Das heißt HiLife, Helsinki Institute of Life. Und dort sind auch die FIM, also die genetischen Datenbank von Finnland ist dort Teil, die Biotechnologien sind Teil. Also ich verfolge das seit vielen Jahren. Die Esten haben eine tolle Datenbank. Die sind inzwischen so weit, dass sie die genetischen Daten den Leuten schon wieder zurückgeben. Die Amerikaner auch. Natürlich muss man sich überlegen, in welcher Art und Weise tut man das. Weil dann geht es natürlich in Anfälligkeiten. Wer hat welche Anfälligkeiten? Wie gehen wir mit dem um? Vor vielen Jahren war ich mal in Washington und ich war ja auch früher, jetzt nicht mehr so mit meinen weißen Haaren, aber früher, ich war ja Young Global Leader im Weltwirtschaftsforum. Ich glaube, der einzige Österreicher, der da Mitglied war. Und ich habe auch diese Workshops geleitet, also Data Safety, Stem Cells. Und auch Bioweapons. Und um jetzt Ihre Frage zu beantworten, ich war ziemlich überrascht, wie wenig da wirklich kontrolliert wird. Also ich kenne auch die Amerikaner, im NIH gibt es ein Institut, das ist das ganze Institut des BSL-3. Das sind die Leute, die das spanische Grippevirus wiederbelebt haben. Also, wir haben ein Konzept entwickelt und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das auch in Ihren Ausschuss bringen, wie wir und ich weiß nicht, wie weit es Sinn macht, mit der Bundeswehr zusammenarbeiten können. Die Frage ist, und Sie haben recht, wir tun ja Genetic Engineering. Also, ich will ja keinen schrecken, aber wir wissen bestimmte Dinge, wo man wirklich, you could weaponize Bakterien. Aber deswegen müssen wir forschen, um das zu wissen, wie man das kann. Und wenn das passiert, was tun wir dagegen? Was ist, wenn jemand jetzt eine dirty Bakterie über Berlin abwirft? Ich war auch vor kurzem in China, da habe ich diesen Platz gesehen, Chengdu heißt der. Chengdu, glaube ich, heißt er, wo die Japaner im Zweiten Weltkrieg Pestbakterien über Ratten dann verbreitet haben. Viele Leute sind gestorben. Bis in die 80er Jahre haben die noch die Pest gehabt. Also, und die Frage stellt sich durchaus. Also wir hätten durchaus Vorschläge, wie man das lösen könnte. Zum Beispiel, Deutschland hat kein einziges Vakzinzentrum. Viele Leute arbeiten zwar an Impfungen und Vakzinen, aber wir als der Staat Deutschland hat kein wirkliches Zentrum, wo man die ganzen Technologien zusammentut und Impfungen und Vakzine macht gegen Viren oder Bakterien, die eventuell weaponized werden könnten. Keiner wird das zahlen, weil die Entwicklung, GMP-Production, klinische Studien, Entwicklung sind einfach zu teuer für diese seltenen Virusinfektionen, bis uns dann trifft. Also ich glaube, da wäre etwas, wo man gemeinsam auch das neue Geld, das in Verteidigung jetzt gesteckt worden ist, anwendbar machen könnte für die Soldaten, für die Leute, die an der Front sind, für die First Providers in den Krankenhäusern und für die gesamte Population. Und was wirklich, meiner Meinung nach wirklich Sinn machen könnte als Vakzinentwicklung. Und wir haben jetzt 14.000, also viele Gene von SARS-CoV-2 zum Beispiel, wissen wir noch gar nicht, was die tun. Die meisten Gene von Viren haben wir keine Ahnung, was die tun. Wir haben die ja jetzt alle kloniert, also wir haben eine Datenbank von 14.000 verschiedenen Proteinen und Genen von Viren, die wir jetzt systematisch testen wollen. Was tun die? Was können die machen? Also, und warum ich das erwähne, wenn zum Beispiel ein Virus sich verbreitet, eine neue Pandemie, Epidemie oder auch durch Misuse eventuell verwendet wird, dann haben wir die schon alle im Kühlschrank liegen, können sofort darauf reagieren, wissen und können schnell rauskriegen, wie funktionieren die, was können wir dagegen tun. Das wäre ein Ansatz. Und ich träume auch davon, dass wir zum Beispiel Viren brauchen ja diese Türen, um in diesen Raum reinzugehen, um uns zu infizieren. Die Tür von SARS-CoV-2-Virus ist ACE2. Viele andere Türen kennen wir. Also wir könnten zum Beispiel diese Türen nachbauen für Viren. Und wenn dieses Virus wirklich kommt, dann geben wir der Person, die infiziert worden ist, diese Tür. Und das Virus weiß nicht mehr, welche Tür es wirklich verwenden soll. Molecular Decoys. Warum sage ich das? Weil wenn wir auch Vakzine machen, wenn es einen Ausbruch gibt, braucht es halt eine Zeit, bis wir die produzieren. Wenn wir es auch schon im Kühlschrank liegen haben, bis wir die Leute behandeln mit Antikörpern. Das Gleiche müssen wir machen, schauen wir, ob es da Varianten gibt. Escape Variants mit diesen Molecular Decoys, wissen wir, die würden sofort mal inhaliert und das passt. Also wir haben durchaus Ansätze, um genau in diese Richtung zu denken. Und nicht nur zum Wohle des ein kleiner Militärgruppen, die irgendwo verstreut sind, sondern für uns alle, weil da können wir direkt agieren. Early Detection, also welches Virus springt jetzt, welches Bakterium wurde verwendet, was tun wir jetzt dagegen? Also ja, wir sind sehr offen, dass wir uns mal austauschen, weil ich glaube, das bräuchte einen koordinierten Ansatz jetzt. Also wir open vor das. Natürlich unter den bestimmten Voraussetzungen. Wir haben Studenten, die wollen publizieren. Und meiner Meinung nach muss das immer der gesamten Bevölkerung zugutekommen am Ende. Aber ich glaube, was wir tun und was wir vorschlagen würden mit Vakzinen, würden dann allen zugutekommen. Also das war aber eine lange Antwort. Kurze Antwort ist, wir haben Lösungen und wir könnten gemeinsam das entwickeln.
Das ist wirklich super spannend, was Sie erzählen. Deshalb können auch ruhig ein paar Minuten länger. Dr. Kersten.
Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Also Fabian Lehnderz war auch schon mal hier. Wir hatten damals mit OLAB Kontakt und wir hatten auch mal einen Unterausschuss globale Gesundheit, den wir in dieser Legislatur nicht mehr wieder etabliert haben. Aber genau diese Themen, die Sie angesprochen haben, sind schon extrem wichtig. Jetzt, ich hätte noch mal eine kurze Frage, muss nachher auch gleich weg, aber deshalb würde ich ihn einmal fragen. Dieses Voucher-System für Entwicklung neuer antibiotischer Wirkstoffe, das jetzt von der EU im Dezember, glaube ich, noch mal bestätigt worden ist, wo ja in Deutschland, ich glaube, GARDP macht da irgendwas. Was halten Sie davon? Sehen Sie da eine potenzielle Möglichkeit, sage ich mal, für Forschung schon irgendwie die Gelder zusammenzukriegen? Das ist ja schon das Prinzip, was Sie beschrieben haben, dass also Reserveantibiotika oder dritte Generation nicht angewendet wird, die aber finanziellen Nutzen davon haben müssen. Was halten Sie von dieser Voucher-Idee?
Ich kenne die Vouchers aus Amerika, also für seltene Erkrankungen, für Kindererkrankungen. Also ich habe auch etliche Biotech selber gegründet. Wir haben ein Medikament entwickelt für Neuroblastoma, ein Kindertumor, der zugelassen worden ist, auch mit einem Voucher. Also wir haben den nicht gekriegt, aber unsere amerikanischen Competitors haben den gekriegt. Und die konnten das dann schnell entwickeln, weil die haben das um 300 Millionen dann verkauft, dass eine andere Firma schneller an den Markt kommt. Also ich finde, das ist eine tolle Idee. Das ist umsetzbar, die kann man schnell umsetzen und das würde sicher dazu beitragen, dass auch auf Gebieten, wo man ja, die selten sind, also wo man also Antibiotika entwickelt, die keiner so wirklich mitfinanzieren würde, dass man da wahrscheinlich viel, viel mehr dann private Investitionen reinkriegt, weil also ich finde, das wäre eine tolle Initiative, wenn man das macht, weil das wird wirklich helfen.
Ich würde noch mal gerne fragen, wenn man so zurückblickt auf die letzte große Pandemie, hat man da jetzt aus wissenschaftlicher Sicht irgendwelche groben Fehler gemacht oder war das jetzt ein Lerneffekt, ein Weg, mit dem wir jetzt klüger geworden sind und dadurch dann besser vorbereitet auf eine mögliche Wiederholung oder auf ein neues Virus, was auch immer, was kommt? Ja, das ist erstmal die erste Frage. Und zweitens nochmal, wie wird in der Wissenschaft dann zusammengearbeitet, dass man wirklich sagt, diese Fakten oder diese Erkenntnisse, die wir erworben haben, sind jetzt wirklich gesicherte Fakten, von denen alle ausgehen und auf die auch dann die Politik aufsetzen kann. Wie ist da nochmal so die Zusammenarbeit?
Ja, wie soll ich sagen, man lernt immer, im Schlechten und im Guten. Also es sind sicher bestimmte Dinge passiert, die nicht zu unterschreiben wird, also die ich wahrscheinlich anders gemacht hätte. Aber dann gibt es natürlich, dann ist natürlich die Meinung der Forschung, was am besten wäre. Und dann ist natürlich.
Mit dem Wissen von heute.
Genau, das Wissen von heute. Nein, auch das Wissen von damals. Aber dann ist natürlich auch die Politik und was tut man mit diesem Wissen, das ich als Wissenschaftler Ihnen jetzt sage. Und weil Politik hat natürlich eine andere Aufgabe als die nächsten Daten zu sammeln. Also das nur als Beratung, als Vorschlag. Also, und ihr müsst es dann umsetzen. Also ich glaube, man kann immer lernen. Was mich ein bisschen überrascht hat, weil ich arbeite an ACE2 seit vielen Jahren. Also die meisten Leute hatten keine Ahnung über die Biologie. Also die haben bestimmte Dinge behauptet, die einfach so nicht stimmen konnten. Auch über die Erkrankungs- und den Erkrankungsvorgang. Also wir haben von Anfang an gewusst, dass das eine Erkrankung sein wird, die alle Gewebe betrifft. Und alle Leute haben gesagt, ja, das ist nur eine Lungenerkrankung. Natürlich war die Infektion am Anfang. Also man hätte schon von Anfang an zum Beispiel basierend auf solider Forschung bestimmte Dinge voraussagen können. Also das ist mein Gebiet, da kenne ich mich aus. Und also das hat mich ein bisschen erstaunt. Also da sind Sachen behauptet worden, die einfach so nicht gestimmt haben. Also von der Biologie von AC2 heraus. Und die uns auch geholfen hätten, die Erkrankung besser zu verstehen und Ansteckungsketten besser zu verstehen. Ich finde auch, was man dass man ein Vakzin entwickelt hat und dass man da viel Geld reingesteckt hat, das war fantastisch. Das war auch richtig so. Aber was total hinten geblieben ist, Entwicklung von Medikamenten, die Leuten helfen, die schwer krank waren. Also, weil wir haben das auch gemacht. Das musste noch, also das war eine normale Biotech- und Pharmaentwicklung. Also in Impfstoffentwicklung war alles super beschleunigt, was also toll war und so gemacht werden musste. Aber wir wollten dann Medikamente entwickeln und wir mussten dann warten und für die nächsten Studien warten und die sind nicht gescheit finanziert worden. Also irgendwie, ich glaube, das könnte man auch lernen, dass man nicht nur auf eine Intervention setzt, sondern auf mehrere. Es war auch klar, dass man wahrscheinlich andere Impfstoffe noch braucht, die hier schützen, nicht nur hier. Also die Impfstoffe, die wir haben, wirken natürlich fantastisch, dass die Leute nicht schwer krank werden, dass sie nicht sterben, dass die Krankenhäuser nicht überfordert werden in den Intensivstationen. Aber wenn man Immunologie kennt und weiß, dann weiß man auch, dass der Impfstoff Infektionsketten nicht wirklich gestoppt hat. Schon, aber nicht in dem Ausmaß. Weil die Impfung war halt hier, aber die Infektion ist ja hier. Das heißt, man konnte ja noch immer, und wir wissen ja das jetzt, dass immer infiziert werden und ich werde zwar nicht krank, aber kann sie anstecken. Also ich glaube, deswegen auch mein Hinweis, man sollte nicht nur auf eine Intervention sich fokussieren, wie richtig und toll und wunderbar das war, aber sondern dass man auch das von anderen Gesichtspunkten sieht. Also das wäre so meine Message. Und follow the biology, not the... Also, und wir wissen, follow the biology macht Sinn, zum Beispiel die Krebsimmuntherapien. Also ich war ja da dabei, wir haben ja die ersten genetischen Mutanten gemacht, die dazu geführt haben, dass dann Jim Allison den Nobelpreis gekriegt hat für Krebsimmuntherapien, so eine Industrie mit hunderten Milliarden jetzt und natürlich heilbaren Tumoren wie Melanoma geführt hat. Aber die ersten Therapien, die sind the all failed. Und der Grund, warum die nicht funktioniert haben, war, weil wenn man das, also das war, normal hatten wir ja die Tumorzellen getötet und plötzlich war dieser neue Ansatz, wir stärken unser eigenes Immunsystem, dass das den Tumor tötet. Aber unser Immunsystem braucht eine bestimmte Zeit, bis sie mit ihm umgeht. Aber alle klinischen Studien waren so, wenn ich innerhalb von 2-3 Monaten nichts sehe, dann sind sie negativ. Das hat sich bis, genau, das hat noch nicht gewirkt, bis sie eine Firma dann gedacht habe, Follow the Biology, vielleicht warten wir länger. Und plötzlich hat es funktioniert. Also nur als kleiner Hinweis. Also viele Dinge, glaube ich, die tun wir, weil sie traditionell sind, weil sie auch funktioniert haben, aber mit neuen Einsichten, mit neuen Forschungsergebnissen, glaube ich, ist wichtig, follow the science. Wie gesagt, das kann ich sagen, aber Sie haben natürlich eine total andere Aufgabe, weil follow the science ist was anderes, wie dass Sie Politik oder Interventionen machen für das ganze Land oder entscheiden müssen, dass eine Schule zugesperrt wird oder nicht. Ich meine, mir ist das total klar, ist eine total andere Ebene. Also
ja, ich denke,
möchte nicht in Ihren Schulen sein. Ja.
Der Anspruch von Politik ist natürlich schon auch bei den Fakten anzufangen, ja, wie Volker Kauder immer gesagt hat, ich glaube, andere auch, ja. Politik fängt mit den Fakten an. Wir müssen nur manchmal auf ungesicherter Basis entscheiden und dann kommen eben auch Wahrscheinlichkeitsrechnungen und Abwägungen mit ins Spiel. Und Akzeptanz und Durchsetzbarkeit sind eben auch immer noch, Finanzierbarkeit eben auch immer noch zu berücksichtigen. Das macht es dann vielschichtig, aber wir sind im ersten Schritt darauf angewiesen, möglichst nah an die wirklichen Zusammenhänge, an die Fakten zu kommen. Und deshalb ist das von unschätzbarem Wert, was Sie da für eine Arbeit leisten. Und die Vorstellung, was da alles von abhängt, von dem, was Sie erforschen, welche tollen Optionen damit verbunden sind und welche Gefahren, wenn wir das nicht eben auch vordenken würden. Das ist wirklich heute sehr beeindruckend klar geworden. Sie kämpfen natürlich immer noch ein bisschen mit dem Grundsatz No Glory in Prevention. Man weiß nie, welche Gefahren hinterher tatsächlich kommen. Und es ist schwierig, sich auf alles vorzubereiten. Aber dass es diese sehr konkreten doch Möglichkeiten gibt und wir da entscheidende Fortschritte machen, im wahrsten Sinne möglicherweise hinterher existenziell entscheidend, das ist heute wirklich klar geworden. Und da sind Sie auch wirklich mitreißend und es ist toll, Ihre Motivation dabei auch so zu spüren, die Sie sicher hier stellvertretend für viele Kollegen auch zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, Sie machen den ganzen Tag nur Ihr Hobby, ne? Indem Sie Dinge ausprobieren oder neu analysieren und so weiter und dann auch noch Zeit haben für uns. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Es war wirklich sehr, sehr spannend. Und wir werden das in unsere Ausschüsse, in unsere Fachausschüsse auch mitnehmen. Ja, und mit Blick auf die Uhr schließe ich die Sitzung. Freue mich, wenn viele zugeschaut haben und sich davon auch bereichern lassen.